und Frankfurt. Ich wurde leider nie mehr eingeladen. Aber das war deren eigene Schuld, fand ich zumindest. Es war der dritte Advent und die hatten eine Kanzel, die war so hoch, wisst ihr, wo man von oben runter gucken kann, sieht alle und alle gucken zu einem hoch. Und ich weiß gar nicht, über was ich gepredigt habe, aber das Problem war, neben der Kanzel stand der Adventskranz, relativ hoch. Und ich bin viel ruhiger geworden. Damals habe ich noch Ausladende gepredigt und ich traf eine der Kerzen. Die war wirklich auf meiner Höhe und die flog im hohen Bogen. Ich konnte die Gemeinde sehen, wir alle guckten nach unten. Und da war nicht mehr der dritte, sondern der zweite Advent. Aber ich hatte die vollkommene Aufmerksamkeit der Gemeinde. Es war nicht geplant, aber wie gesagt, ich weiß nicht warum. Sie haben mich komischerweise nie mehr eingeladen. Zumindest nicht im Advent. Dann hätte ich schon eine Kerze nach oben befördern müssen. Kennt ihr Eugen Roth? Also die Älteren unter uns. Der hat so nette Sachen geschrieben, zum Beispiel. Ein Mensch frisst viel in sich hinein. Missachtung, Ärger, Liebespein und jeder denkt mit stillem Graus. Was kommt da wohl mal bei heraus? Doch sie, nur Güte und Erbauung. Der Mensch hat prächtige Verdauung. Schön, gell? Möge das ein Gottesdienst sein, nicht, dass ihr alles in euch reinfresst, sondern hört, aber dass Gottes Wort in uns bewirkt, dass sich Dinge verändern in uns. Da seht ihr die sieben Gemeinden, wo die Sendschreiben hingingen. Wir sind inzwischen in der Gemeinde in Sardes. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, heute Morgen. Als ich ein Kind war, sagten meine Eltern manchmal zu mir, bin ich Krösus? Habe ich nie verstanden. Verstehen manche von euch vielleicht auch nicht. Krösus war ein König in der Stadt Sardes. Und er war bekannt, er lebte im 6. Jahrhundert vor Christus, er war bekannt für seinen unglaublichen Reichtum, mit dem er sehr großzügig umging. Und so kam bis vor, fragt mich nicht, Jahrzehnten, kannten viele diesen Spruch, wenn ich zum Beispiel an Weihnachten mir was gewünscht habe, was ein bisschen den Geldbeutelinhalt überstiegen hat, dann sagten meine Eltern einfach, bin ich Krösus? Habe ich nicht, ist zu viel. Aber dieses Sardes, das ihr hier noch an der Wand seht, war damals eine der bedeutenden Städte. Und Krösus, der König, war süchtig nach Reichtum, nach Geld. Wann ist genug? Nie. Und dieser König Krösus wollte sein Reich, aber auch seinen Wohlstand erweitern und ging nach Delphi. Das liegt nördlich von Korinth, also in Griechenland. Und dort gab es ein Orakel, komisches Wort, das Orakel von Delphi. Orakel war entweder ein Ort, wo Personen waren, die einem die Zukunft vorhergesagt haben. Es konnten aber auch Gegenstände sein, die man fallen ließ oder sonst was und die einem sagten, was die Zukunft bringt. Also dieser König Krösus machte sich auf dorthin und ließ fragen, wie er sein Reich erweitern konnte. Er hatte da einen Plan. Er wollte nämlich den Fluss Halys überqueren, nördlich von Sardes, wo er wohnte. Dort waren die Perser angesiedelt. Und er wollte das Reich der Perser erobern. Die hatten noch reichlich Geld scheinbar und Einfluss. Er bekam auch die Aussage, dass wenn er den Fluss Halys überschreiten würde, ein mächtiges Reich zerstört wurde. Er hat nur vergessen zu fragen, welches mächtige Reich. Das war sein Fehler. Das Problem war nämlich, er überschritt den Halys mit seinem Heer und die Perser haben ihn vernichtend geschlagen. Er zog sich zurück in seine Stadt Sardes. Da haben wir sie wieder. Die Perser sind viel weiter im Nordosten angesiedelt. Und diese Stadt Sardes, diese Festung war, ich habe ein paar Mal noch nachgelesen, auf einem riesigen Bergkamm. Das heißt, über 500 Meter hoch, recht steil ging es und man erreichte die Stadt eigentlich nur über einen schmalen Gebirgslauf. Und so war es relativ leicht, diese Stadt und die Festung zu verteidigen. Krösus fühlte sich sicher und wollte nach und nach ein neues Heer aufbauen. Die Perser belagerten die Stadt. Erfolglos, muss man dazu sagen, bis ein Soldat eines Tages, so sagen es die Geschichtsschreiber, sah, wie ein Soldat von Sardes, wahrscheinlich ist er eingenickt, seinen Helm verlor, über die Mauer und ein Stück auch dann noch diesen Hügel runter, der recht steil war. Und der Soldat beobachtete der Perser noch weiter, wie abends ein Soldat rauskam aus der Festung und ein Stück diese Mauer runterkletterte. Und damit war klar, in der Mauer mussten Vorsprünge sein, an denen man rauf und auch runterklettern konnte. Und damit war es um Sardes geschehen. In einer der folgenden Nächte stieg ein Trupp der Perser hoch, kam oben an, und so berichtet einer der Geschichtsschreiber, es waren nicht mal Wachen auf der Mauer. Man war sich so sicher, dass die Stadt uneinnehmbar ist, sie ist gefallen. Und das Verrückte ist, 2-3 Jahrhunderte später, die Namen sind vielleicht nicht so entscheidend, König Antiochus führt Krieg mit einem Achäus. Warum die alle mit A anfangen? Ache, Achäus, Antiochus, wie auch immer, reiner Zufall. Leider bin ich kein König, das ist der Unterschied. Aber das Verrückte ist, das Gleiche, vielleicht nicht mit dem Helm, aber die Stadt ist wieder unbewacht und wieder steigen die Feinde in der Dunkelheit hoch und erobern die Stadt. Eine uneinnehmbare Stadt fällt zweimal. Soweit etwas zur Geschichte von Sardes. Und jetzt lese ich euch aus dem 5. Sendschreiben vor. Das sind Worte von Jesus Christus an die christliche Gemeinde in dieser Stadt Sardes, Kapitel 3. Bleibt sitzen, ich möchte noch einmal beten. Wir danken dir, Herr, dass wir dein Wort haben und auch diesen Text. Und bitte lass uns alles zurückstellen und hören, was du uns vielleicht dadurch zu sagen hast. Amen. Und dem Engel, das ist der Älteste der Gemeinde, in Sardes schreibe, das sagt, der die 7 Geister Gottes hat und die 7 Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Werde wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. Und denke daran, wie du empfangen und gehört hast am Anfang an und halte das doch wieder fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, komme ich wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. Aber einige hast du in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, sie sind es wert. Wer überwindet? Der soll mit weißen Kleidern angezogen werden. Ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ha, ich dachte, ich mach's mal einfach. 3 Punkte. Eine Gemeinde, meine Gemeinde, seine Gemeinde. Und irgendwo passt da hoffentlich alles jetzt drunter. Eine Gemeinde, Sardes. Es gab einen großen Unterschied. In Sardes gab es keine Verfolgung wie in den anderen Gemeinden. In Sardes gab es keine Unterdrückung durch die römische Regierung und den Kaiserkult. Und offensichtlich gab es auch keine Irrlehren, die die Gemeinde von außen oder von innen angefochten hat. Recht ungewöhnlich. Warum? Warum wurde die Gemeinde so in Ruhe gelassen? Warum ging es ihnen relativ gut im Vergleich zum anderen? Warum ließ auch der Widersacher Gottes diese Gemeinde so ungestört dahin leben? Oder vegetieren. Der Brief gibt die Antwort. Du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Ein erschreckendes Phänomen. Der Angriff des Widersachers Gottes lohnt sich gar nicht. Er wird sie ja nur aufschrecken. Die dämmern so fröhlich vor sich hin. Timotheus, im 2. Timotheus Kapitel 3 heißt es einmal, nicht über diese Gemeinde, aber manche geben sich einen frommen Anschein, aber die Kraft wirklicher Frömmigkeit kennen sie nicht. Da heißt, da ist etwas verloren gegangen auf dem Weg, wie in manch andere Gemeinde, dieses Lebendige. Dynamische, nicht nur Aktivität, denn die gingen ja irgendwie weiter. Sie hatten ja den Namen, dass sie leben. Sie lebten von früherem Ruhm. Wow, die Gemeinde in Dasades. Da kommen Menschen zum Glauben, was sie nicht alles tun. Aber sie lebten nur noch von einem früheren Ruf. Das Leben, der Glaube, die Christusnachfolge war irgendwo eingeschlafen. Und da kommt diese Parallele zur Geschichte der Gemeinde. Eine scheinbar uneinnehmbare Festung. Auch im Glauben war wegen der fehlenden Wachsamkeit zweimal erobert worden. Du hast den Ruf, dass du lebst. Und doch bist du tot. Man kann in Menschen nicht reinsehen. Ich dachte mal, es sind mindestens drei Gründe, die mir so kamen, wo ich das gelesen habe. Erstens, die Gemeinde in Sardes war tot, weil die Gläubigen vergesslich waren. Erinnert euch, heißt es da. Gedenket stets. Lasst es nicht zu, dass ihr es vergesst. Boah, man vergisst so leicht. Man macht die gleichen Fehler viel zu schnell, immer wieder. Und die Leute in Sardes verstanden das, diese Worte. Seid nicht vergesslich, weil aus der Geschichte, auch wenn Jahrhunderte dazwischen lagen, hatte man so wichtige Lektionen vergessen, wie die Stadt damals erobert wurde. Das heißt nicht, dass wir in der Vergangenheit leben. Wir sollen in der Gegenwart leben. Wir sollen in die Zukunft blicken. Aber sollen nie die Segnungen und Wohltaten Gottes aus der Vergangenheit vergessen. Lest mal die Psalmen im Alten Testament, wie oft auch zurückgeblickt wird. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann wird das aufgezählt, weil man so leicht im Alltag vergessen kann. Sardes war vergesslich. Sardes war tot, weil die Gläubigen selbstzufrieden waren. Sich selbst genug. Halte fest, heißt es. An den Worten des Evangeliums. Hör nicht nur auf dich selbst und deine Wünsche. Führe ein Leben in der Nähe von Jesus. Kennen wir das manchmal bei wirklich wichtigen Entscheidungen? Bei großen Problemen? Ist es erst der Herr, den wir fragen? Oder so viele andere Dinge? Wenn man selbst zufrieden oder sicher geworden ist, die Menschen in Sardes waren sich irgendwo selbst die Norm geworden. Erinnert euch, wie ihr die Botschaft anfangs gehört und angenommen habt. Manchmal ist das gut. Was hat es in einem bewegt, als man diese Vergebung und Erlösung durch Christus gespürt hat? Oder ist es vielleicht etwas ganz anderes, das auch mit hineingehörte? Eine der überraschenden, erschreckenden Stellen der Bibel aus der Bergpredigt, Kapitel 7, Vers 21 bis 23. Nicht alle, die zu mir sagen, sagt Jesus, Herr, Herr, kommen in das Himmelreich, sondern nur wer den Willen meines Vaters tut. Und viele werden einmal zu mir sagen, Herr, wir haben doch in deinem Namen geweissagt. Wir haben in deinem Namen böse Geister ausgetrieben. Wir haben in deinem Namen Wunder getan. Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Eins der Phänomene, dass man solche Dinge tun kann. Weissagen, Wunder tun. Nicht, dass das falsch wäre. Im Gegenteil, es ist sehr biblisch. Böse Geister ausgetrieben. Wir wären ja beeindruckt davon, oder? Und Jesus sagt, das heißt nicht unbedingt sehr viel. Kann es sein, dass Menschen hier das Geschöpf und den Schöpfer verwechseln? Dass man geistlichen Erfolg, Zeichen und Wunder verehrt und nicht mehr den, der das alles gibt, Jesus selbst. Wie schnell kann man abdriften? Antichrist heißt ja nicht, dass der plötzlich alles andere zurückstellt, sondern der Gedanke von Antichrist, von griechischen Texten her ist, dass sich ganz langsam etwas vor die Wahrheit schiebt, sodass man es nicht merkt. Und das ist ja das große Dilemma. Eine Gemeinde vergesslich, selbstzufrieden und sie schliefen. Deshalb waren sie tot. Wachet auf, werdet wach. Ich will es nicht so oft wiederholen. Der Hintergrund der Geschichte, ein erschreckendes Beispiel, was passieren kann, wenn Menschen nachlässig, selbstsicher sind, schlafen, was den Glauben angeht. Martin Luther hat mal gesagt, und er hat es sehr schnell erkannt, es gibt einen Kampfplatz zwischen Gott und dem Widersacher, dem Teufel. Da kann man nicht schlafen, da muss man hellwach sein, sonst hat der Feind leichtes Spiel. Manchmal hofft man ja, wenn man zum Glauben kommt, das wird einem ja gesagt, dann wird alles gut. Dann löst sich alles. Und das Phänomen ist ja manchmal, wenn man zum Glauben an Christus kommt, dass erstmal mehr Anfechtungen kommen und bleiben. Weil uns einer wegziehen will vom Glauben. Römerbrief, die Stunde ist da, steht auf vom Schlaf. 1. Korinther, werdet wach, steht fest im Glauben. Matthäus 24, was ich euch sage, sage ich allen, wachet. Ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Sardes war tot, weil sie vergesslich waren, weil sie selbstzufrieden waren, weil sie schliefen. Eine Gemeinde. Eine Gemeinde. Wie gut Sardes. Meine Gemeinde. Nein, wir sind nicht in Sardes. Man könnte länger über die sprechen, denen das passiert, aber das Phänomen der Bibel ist ja immer wieder bei jedem Wort. Was bedeutet das für mich? Wie ist das in meinem persönlichen Leben? Gibt es Dinge, die ich verändern kann und muss? So ein kleiner Buchstabe, sieht ja so ähnlich aus, finde ich, oder? Eine Gemeinde, meine Gemeinde, ein kleines oder ein großes M. Aber was für ein Unterschied. Ob ich sage, du, am Sonntagmorgen gehe ich in eine Gemeinde. Oder ob ich sage, am Sonntagmorgen gehe ich in meine Gemeinde. Nicht, dass sie mir gehört. Aber es hat damit zu tun, dass ich mich damit identifiziere. Dass ich den Leuten nicht sage, so ungefähr, ach, was habt ihr denn da schon wieder gemacht? Oder ob ich sage, wie können wir diese Sache lösen? Was kann ich dazu beitragen? Meine Gemeinde hat mit Zugehörigkeit zu tun, dass ich auch ein Stück Verantwortung übernehme. Nicht umsonst heißt es in der Bibel, dienet ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das geht eigentlich nur, wenn es meine Gemeinde ist. Dann kann ich mich mit den Fröhlichen freuen, mit den Traurigen weinen. Sonst stehe ich in der Gefahr, wie Kain im Alten Testament, als Gott ihn fragt, wo ist dein Bruder? Da hat er geantwortet, sollte ich meines Bruders Hüter sein? Was geht der mich an? Was geht die mich an? Aber in meiner Gemeinde, da sehe ich nicht nur den Splitter im Auge des anderen, das tut mir immer weh, dieses Bild, sondern den Balken im eigenen. Man ist nicht mehr distanziert, sondern lässt sich aufeinander ein. Wenn es meine Gemeinde ist, ist es einem nie egal, was dort passiert. Es ist gut, wenn eine Gemeinde Besucher hat und nicht nur ständig aus Menschen besteht, die an Christus glauben. Da müssen neue dazukommen. Aber irgendwann werden Besucher hoffentlich zum Glauben an Christus finden und es wird auch ihre Gemeinde. Ist die Gemeinde in Mühltal deine Gemeinde? Am Anfang des Sendschreibens wird ja eine schwierige Diagnose gestellt. Wie ist das, wenn solche schwierigen Dinge auftreten im Leben von anderen, der Familie, von anderen Menschen? Bin ich da wachsam? Werde ich da wach? Gilt mir persönlich der Aufruf, sei wachsam? Gottes Wort sagt das alles ja nicht, um zu sagen, so ist es. So bleibt es. Gottes Wort sagt das ja immer, damit sich etwas verändert, dass wir stehen bleiben, bedenken, innehalten, überlegen, Buße tun, das heißt zur Umkehr kommen. Oder in anderen Worten, wenn es meine Gemeinde ist, dann gehe ich auch dorthin, wo die unbewachten Stellen der Stadtmauer sind, damit sie nicht eingenommen wird. Dann bringe ich mich da ein, wo Hilfe vonnöten ist. Eine Gemeinde, irgendeine. Meine Gemeinde, Mühltal. Seine Gemeinde, Wieder nur ein einzelner Buchstabe. Und was für ein Unterschied. Es ist nicht nur einfach eine Baptistengemeinde. Eine Gemeinde in Niederramstadt. Gottes Wort sagt, es ist seine Gemeinde. Jede Gemeinde übrigens gehört Christus. Er ist der Herr. Und er hat darum das Recht, ein letztes Wort über eine Gemeinde und über das Leben zu sprechen. Und genau das geschieht in diesem Sendschreiben. Und gegen Ende, ihr habt es vielleicht gehört, ihr habt es sicherlich gehört, spricht er auch von Menschen, die festgehalten haben, die treu geblieben sind. Christian hat ja auch mit Kampf und Durchhalten zu tun. Und dann kommen drei schöne Beispiele. Wir haben vorhin in einem Lied gesungen mit weißen Kleidern, die wir bekommen in der Gegenwart Christi. Das ist das erste Geschenk, das uns verheißen wird, wenn wir an die Zukunft denken und Hoffnung haben. Wir bekommen weiße Kleider. Einige haben schon an, aber wir haben sie alle an, wenn wir an Christus glauben und bekommen sie. Weiß hatte damals eine große Bedeutung. Erinnert euch an Smyrna? Weiße Steine. Für Freispruch. In der Rechtsprechung hatte das große Bedeutung. Aber weiße Gewänder waren immer ein Zeichen von Festlichkeit. In Rom, wenn ein Sieg errungen wurde, der Triumphzug war, legten die Bürger oft weiße Kleider an. Das war etwas ganz Besonderes. Man nannte Rom dann auch die weiße Stadt. Es war ein Zeichen von Reinheit. Denk nur Hochzeitskleider, heute nicht mehr so immer, aber früher in weiß. Es hat mit Reinheit zu tun, bei Taufen. Damals hat man den Menschen danach weiße Gewänder angelegt, auch als ein Zeichen, dass ihr Leben nicht mehr besudelt ist, sondern rein vor Gott. Solch ein weißes Kleid hat uns Christus versprochen. Ein zweites steht hier drin. Unsere Namen werden im Buch des Lebens stehen. Damals war es üblich in der Antike, dass man ein Stadtbuch hatte. Und wer zur Stadt gehörte, dessen Name stand da drin. Wenn man irgendwas Schrottiges gemacht hat, also so richtig etwas, das daneben war, konnte man aus dem Buch der Stadt gestrichen werden. Und das kam vor. Man gehörte nicht mehr dazu. Und die Bibel greift dieses Wort auf, übrigens schon Mose im Alten Testament, als Gott das Volk einmal strafen will, sagt Mose: Herr, streich doch meinen Namen aus dem Buch des Lebens und verderbe dein Volk nicht. Gott sagt ihm, das geht nicht, Mose, jeder ist für seine eigene Sache verantwortlich. Aber in der Offenbarung heißt es, wer nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, wurde geworfen in den feurigen See oder feurigen Pfuhl. Steht dein Name im Buch des Lebens? Man kann sich nicht verdienen. Aber hat Christus dir vergeben? Ich war immer erschrocken. Wir waren viele Jahre in Hanau und jemand war ewig Mitglied und dann starb seine Frau. Und wir kamen ins Gespräch. Ich hatte auch die Beerdigung gehalten und er sagte mir nur: Herr, man weiß ja nicht, wo sie jetzt ist. Da dachte ich, wie? Was habe ich die letzten Jahre gepredigt? Was hat er gehört? Lag ja nicht nur an mir. Es gibt so ein altes Lied, das singen wir jetzt nicht, keine Angst, aber da heißt es nur im Refrain: um eines ich flehe, dass im Buche des Lebens doch auch mein Name stehe. Ich bin immer sehr beeindruckt, dieses Lied. Und das Letzte, was angesprochen wird: Jesus bekennt sich zu uns vor seinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre. Sardes, eine Gemeinde, meine Gemeinde, seine Gemeinde. Bin ich vergesslich geworden, träge, selbstzufrieden? Ist diese Gemeinde noch deine Gemeinde, meine Gemeinde, um bei diesem Buchstabenspiel zu bleiben? Identifiziere ich mich damit? Und ist mir bewusst, es ist seine Gemeinde. Und darum geht es, um weiße Kleider, um im Buch des Lebens zu stehen und dass er sich zu uns bekennt. Eine modernere Übersetzung. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes. So spricht er, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in der Hand hält. Ich kenne euer Tun. Ich weiß, dass ihr in dem Ruf steht, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit seid ihr tot. Werdet wach. Stärkt den Rest, der noch Leben hat, bevor er vollends stirbt. Was ich bei euch an Taten vorgefunden habe, kann in den Augen meines Gottes nicht bestehen. Erinnert euch daran, wie ihr die Botschaft anfangs gehört habt, aufgenommen habt. Richtet euch danach und lebt wieder wie damals. Und wenn ihr nicht aufwacht und wach werdet, komme ich wie ein Dieb, überraschend. Ihr werdet nicht wissen, zu welcher Stunde ich komme. Aber einige von euch in Sardes haben sich nicht beschmutzt. Sie werden einmal weiße Kleider tragen, für immer bei mir sein. Sie sind es wert. Und alle, die durchhalten und den Sieg erringen, bekommen ein weißes Kleid. Ich will ihren Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen und vor meinem Vater und seinen Engeln werde ich mich offen zu ihnen bekennen. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.